übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Wir sitzen hier heute zusammen mit unserer Kollegin Karin Settele. Hier, das sind Nicole Toskesen und Anke Sattler. Herzlich willkommen, liebe Karin. Karin ist 1964 geboren, von Beruf Diplom-Geografin und arbeitet seit einiger Zeit bei uns in der Fluthilfe, hat aber in ihrem früheren Leben humanitäre Hilfe geleistet, eigentlich ihr ganzes Berufsleben lang, und hat eine sehr interessante Geschichte für uns mitgebracht.
Und deswegen dürfen wir an dieser Stelle, die uns regelmäßig folgen, kennen das schon, ganz besonders auf unseren Außenkontakt und die Orientierung im Hier und Heute achten. Daher herzliche Einladung, sich im Raum umzuschauen. Und ich orientiere mich, Karin, zuletzt an den Oberteilen unserer Gäste. Karin trägt heute eine graue Strickjacke. Also von daher herzliche Einladung, sich an dem Ort, an dem man gerade ist, umzuschauen und graue Dinge wahrzunehmen, in der Hoffnung, dass jemand gerade nicht in irgendeiner Betonhäuserzeile steht und aus dem Zählen nicht mehr rauskommt, weil so viel Grau ist um ihn herum. Und darüber hinaus auch die herzliche Einladung, den Körper im Raum wahrzunehmen. Wir sitzen hier ja altbewährterweise auf Gartenstühlen in unserem Raum, in dem wir die Aufnahmen machen. Karin, an welcher Stelle nimmst du den Gartenstuhl, auf dem du sitzt, am besten wahr mit deinem Körper? Merkst du einen Unterschied zwischen deinem rechten und linken Unterarm beispielsweise?
Ich nehme den Gartenstuhl sehr wohltuend in meinem Rücken wahr, und ich finde, wenn du es nicht gesagt hättest, dass es ein Gartenstuhl ist, wäre es mir nicht aufgefallen, weil dieses Teil einfach unsagbar bequem ist.
Deswegen sitzen wir auch gut in diesen Gartenstühlen. Vielen Dank. Was hast du uns mitgebracht? Was für eine Erfahrung möchtest du gerne mit uns und den Zuhörern teilen?
Ich habe ganz viel irgendwie mitgebracht. Ich konnte mich da mit mir selbst nicht einigen, weil ja, so über 30 Jahre Arbeit in der humanitären Hilfe, viel in Kriegen, klar, Katastrophen, Kriegen, sonst gäbe es keine humanitäre Hilfe, hat natürlich zu einem unendlichen, ja, Erfahrungsschatz, Erinnerungen geführt. Und ich hatte für mich das große Glück, dass ich immer eigentlich gut rauskam, dass letztendlich in der ganzen Scheiße, und das Wort habe ich jetzt so ganz bewusst gesagt, auch immer gute Erfahrungen tragen und für die Menschen, die darin leben, und auch für die Helfenden, sprich für mich, ich da mit einer guten Erfahrung rausgehen konnte.
Wie bist du denn in den Bereich der humanitären Hilfe gekommen? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich gehe dahin, wo andere sagen würden, auf keinen Fall, ich gehe da eher weg oder ich will es mir nicht anschauen oder mich nicht damit beschäftigen?
Ja, danke für die Frage. Ich bin da wahrlich reingewachsen. Ich hatte 1988, das war noch im Studium, die Möglichkeit, für ein Vierteljahr nach Simbabwe zu gehen. Und die habe ich einfach genutzt. Ja, es ist wirklich so blauäugig, wie es jetzt klingt. Ich habe mir ein Flugticket gekauft. Ich hatte eine Ressourcperson vor Ort in Harare und ansonsten die Möglichkeit, mir das Land anzuschauen und zu bereisen. So bin ich nach Afrika gekommen, und meine Tante zitierte mich irgendwann mal später, sagte, du hast doch schon als Kind gesagt, ich gehe mal nach Afrika, okay. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber wenn sie das sagt. Ja. Hab mir dann vor Ort die Möglichkeit gesucht, im nächsten Jahr meine Diplomarbeit und ein Praktikum in Simbabwe zu machen, in dem Entwicklungshilfeprojekt. Und bin da in Kontakt gekommen mit Entwicklungshelfern und darüber hinaus auch in, mit Nothelfern oder humanitären Helfern, die damals in Mosambik gearbeitet haben. Mosambik war seit einigen Jahren nach der Unabhängigkeit von Portugal war ein langer und sehr brutaler Bürgerkrieg, so wie wir das heute eigentlich auch aus den übelsten Ländern kennen. Gut, also ich hatte dann erstmal mein Jahr in dem Projekt in Simbabwe gearbeitet, habe da mal raus meine Diplomarbeit gebastelt und hatte während dieser Zeit aber auch immer wieder die Möglichkeit, so ein bisschen in die Nothilfe reinzuschnuppern, einfach so banale Dienste zu machen. Man konnte in Mosambik damals, man hatte keine Bankverbindung, sprich das Geld, das Bargeld, das lief ja alles bar, wurde in Harare abgehoben, also Hauptstadt von Simbabwe, und musste in das Projekt in Mosambik gebracht werden. Das war ja auch nicht legal. Das Geld wurde dann überwiegend in Aktenordnern hinter Papieren versteckt und musste über die Grenze gebracht werden. Und natürlich braucht es Menschen, die das machen oder bereit waren, das zu tun. Und so ein bisschen Abenteuerlust war mir damals auch schon dabei.
Das klingt so. Ja.
Und das waren dann halt, und so bin ich dann halt mit einem Auto von der Organisation gelegentlich nach von Harare in die Eastern Highlands, Simbabwe ist ein traumhaft schönes Land, auch gefahren, über die Grenze nach Mosambik. Erster Ort war Chimoio, da saß auch das Projekt und hatte meinen Aktenordner da abgegeben, habe da ein, zwei Nächte geblieben und bin dann zurückgefahren. Und so kam ich dann eigentlich immer weiter bekam mit dem Krieg in Mosambik zu tun. Chimoio war damals relativ ruhig oder diese Straße war relativ ruhig. Wenn man von Chimoio aus weiter Richtung Osten fuhr, kam man nach Beira. Das ist eine der größeren Städte, nicht die Hauptstadt, Hafenstadt in Mosambik. Und irgendwann war dann der Platz in Mosambik oder wo sich das Projekt dann versorgen musste, weil auf dem Plattenland gab es nichts. Wir sind dann nach Beira gefahren und in auch Krieg kann Normalität haben. Wir haben uns dann gefreut, am Meer in Beira zu sein, hatten uns noch so ein Stück weit geärgert, dass wir keinen Badeanzug dabei hatten, also nicht ins Meer gehen konnten. Wir reden von Krieg, ja?
Ja.
Alles gibt es. Wollten dann noch ein paar Sachen besorgen, wollten irgendwie noch was essen gehen, weil Beira ist bekannt für seine Shrimps. Die portugiesische Küche ist auch toll. Hatten dann noch da was gegessen und waren eigentlich so ein bisschen spät. Es gab schon die eherne Regel, man sollte Beira damals spätestens um 2 verlassen, um vor der Dunkelheit wieder zurück zu sein. Das haben wir nicht so ganz beachtet, fühlten uns ja ziemlich groß. Sind dann zurückgefahren, wie gesagt, zu spät und sind dann in einen Überfall von der RENAMO, das ist die aufständische Rebellengruppe in Anführungszeichen gewesen, und auch eine sehr skurrile Situation. Wir sind einfach gefahren Richtung Westen in dem Moment und uns kam Armeelaster, damals von der simbabwischen Armee, entgegen. Die zeigten uns, sie machten so Handzeichen, es wird geschossen. Ich denke, was wollen die? Oder wir dachten in dem Auto, wir waren zu dritt, was wollen die? Hier wird doch nirgends geschossen, ist doch alles gut, und sind einfach weitergefahren. Und sind dann in eine Situation reingekommen, wo vor unseren Augen 4 oder 5 Leute bereits tot unter den Fahrzeugen lagen. Und zwar sind so große Armeefahrzeuge gewesen, wie sie damals auch in Südafrikas Apartheid genutzt wurden. Die Älteren unter uns werden die vielleicht noch kennen. Sehr hochrädrige Fahrzeuge, hochrädrig, weil zum Schutz vor Minen. Die Minen würde dann das Fahrzeug nicht zerstören. Ja, und vor uns lagen halt 4, 5 tote Menschen, tote Männer. Waffen konnten wir nichts mehr und letztendlich galt es dann nur noch, den eigenen Hintern zu retten, und wir sind dann halt unter maximalem Tempo weitergefahren und dann irgendwie noch so vor Dunkelheit wieder zurück nach Chimoio zu kommen. Und das hatte mich dann so, das waren so die ersten Gewalterfahrungen in der humanitären Hilfe. Und was dann halt auch, so blöd das jetzt klingt, es hat mich nie davon abgehalten, in solchen Situationen zu arbeiten, sondern ich fand es immer sehr spannend, in solchen Situationen zu arbeiten, und ich glaube, ich habe einen guten Teil meiner Lektion damals einfach in diesem Moment gelernt, dass es halt so ein paar eherne Regeln gibt, in solchen Situationen die zu beachten sind und muss zu beachten sind. Und das hat mich dann halt wirklich auch weiter in der humanitären Hilfe geführt und in dem Versuch, auch in unerträglichen Situationen einfach auch das Gute zu sehen und und versuchen, das Gute zu machen. Weil es gibt ja Menschen, die leben die ganze Zeit da in dieser Situation. Die sind die ganze Zeit mit Überfällen, Ambuschen, Vergewaltigungen, den ganzen Scheußlichkeiten des menschlichen Lebens konfrontiert. Und ich kann vielleicht so ein bisschen, offensichtlich habe ich die Nerven dazu, das zu machen. Offensichtlich kann ich da ein bisschen was zur Verbesserung beitragen. Also, und so ging das dann halt einfach auch weiter mit der humanitären Hilfe.
War da nie eine Angst bei dir oder konntest du die Angst einfach gut kontrollieren?
Nee, es war nie eine Angst. Also Angst wäre jetzt Panik, es war immer Vorsicht dabei. Ne? Ich habe mir immer überlegt, was mache ich, wie mache ich es, wie gehe ich jetzt hier vor und wir sitzen drei Frauen hier. Ich glaube, als Frau überlegt man sich sehr, sehr früh, was geht und was nicht geht, welche Situationen sind okay, welche sind nicht okay. Und ich glaube, die Panik in mir, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe, und es sind Schritte hinter mir, die ich nicht zuordnen kann, die ich als bedrängend empfinde, sind teilweise oder sind beängstigender als Situationen in der humanitären Hilfe.
Welche Zeit hat dich besonders geprägt? Welcher Auslandseinsatz?
Geprägt hat mich am meisten die Zeit im Krieg in Sarajevo. Na, das war eine sehr, einfach auch, weil man länger da war, weil ich mit den Menschen oder weil wir mit den Menschen gelebt haben, dieselben, naja, wir hatten alle dieselben Bedingungen, ist jetzt ein bisschen naiv, das so zu sagen, weil natürlich hat man Menschen, wenn man als Mensch von außen in den Krieg kommt, bessere Bedingungen, wir können wieder gehen. Die Menschen in Sarajevo, die konnten nicht gehen, die konnten die Stadt nicht verlassen. Mhm. Wir konnten jederzeit auf einem komischen, schwierigen Wege rein und raus. Und das war halt das gemeinsame Leben und Erleben. Das waren Situationen, wo wir halt unsere Wasserversorgung wie alle anderen auch sicherstellen mussten über die Miljatska, das ist der Fluss, der durch Sarajevo fließt. Wo wir unser Holz besorgen mussten, indem wir halt Europaletten klein hackten oder solche Sachen. Und dann natürlich auch die zunehmende Nähe zu Menschen, mit denen man lebt, die Nachbarin, die ihr Parkett im Winter hackte, weil sie sonst, das war dann halt ihr Holz. Sie hatte sich dann für das Parkett zum Überleben entschieden. Und sehr, sehr beeindruckt hat mich damals ein junges Mädchen. Amela hieß sie, glaube ich. Ich war damals Anfang 30. Amela war 14 oder 15, lebte in einem der Häuser, die sind relativ bekannt, die wurden gebaut als Apartments für die Olympischen Winterspiele in Sarajevo, eigentlich sehr schöne Häuser. Und ihre Oma war, ich weiß nicht, 75, 80, auf alle Fälle bettlägerig und sie pflegte halt ihre Oma. Und unser Programm war damals, dass wir alte Menschen in Sarajevo versorgt haben mit dem Überlebensnotwendigen. Und von daher war Amela bzw. ihre Oma eine Klientin oder eine Begünstigte von dem Programm. Und ich besuchte sie da. Und ich meine, jeder kann sich das vorstellen, wie schlimm es ist, einen Menschen zu Hause zu haben, der gepflegt werden muss. Ist ja auch eine breite Diskussion bei uns in der Gesellschaft. Aber wie muss es sein, als 14- oder 15-jähriges Mädchen eine Oma zu haben, die pflegebedürftig ist, keine Pflegematerialien, die auf dem Sofa liegt und diese zu versorgen? Ja, und Amela sagte zu mir, weißt du, Karin, you know, es war in Englisch, when God closes one door, he will open another one. wenn Gott eine Tür zumacht, macht er eine andere auf. Und ja, also da habe ich mich schon viele oder halte ich mich immer noch fest, wenn es halt nicht so gut läuft. Hey, es gibt nur eine andere Tür, die geht auch wieder auf. Mhm. Ja, das sind so die Dinge, die ich dann für mich mitgenommen habe aus Kriegen oder schöne Sachen. Es gab damals ein wunderbares Projekt, nannte sich Fashion Made in Sarajevo. Es war eine junge Truppe von Frauen, so damals mein Alter, so zwischen 25 und 30. Die machten tatsächlich im Krieg, die machten Mode und es war super geil. Die machten total, ich habe mir damals einen Minirock gekauft. Im Krieg, ja. Wir reden von Krieg. Und eine der Frauen nahm ich damals mit nach Split. Es war so, wir mussten damals immer über den Igman reisen. Es gab keine Zufahrt nach Sarajevo und es gab natürlich auch keinen Flug, weil Beschuss und so weiter und so fort. Also die Reise ging über den Igman nach Split. Split war dann der nächste Flughafen, wo man dann nach Europa fliegen konnte. Und Amna hieß sie. Amna wollte nach Paris auf eine Fashion-Show von der UNESCO, glaube ich, wo sie eine ihrer Kreationen vorstellen durfte. Also ich hatte so einen alten Geländewagen. Das Bekleidungspaket, der Karton lag hinter uns auf dem Rücksitz und wir beide sind dann halt mit dem alten Geländewagen nach Split gefahren, wo sie dann auf dem Flieger nach Paris sprang mit ihrem Kleid und ich ging halt wieder auf meinen Flieger nach Deutschland zurück, nach Frankfurt. Also ich finde es einfach auch eine irre Geschichte, was es auch alles in Kriegen gibt. Und das ist ja auch in jedem Krieg, der täglich bei uns über den Bildschirm oder über die News geht, ist ja genauso. Wir haben selben Situationen in der Ukraine. Es gibt Theater, es gibt, also ja, es geht weiter. Und ich glaube, auch eine von den Dingen, die in solchen Situationen von unschätzbaren Wert sind, ist einfach Kultur, ist Theater, ist Ballett, ist, also Kultur ist überlebenswichtig. Also zu der Überzeugung bin ich auch gekommen. Es sind nicht die Pakete mit Nahrungsmitteln oder Medizin, es ist einfach auch Kultur. Also es gibt da so irre Dinge. Ja.
Bist du noch mal da gewesen?
Ja, ich habe auch viele Freunde da, also wirklich auch gute Freunde. Ich war ja auch lange da. Nee, ich war lange tatsächlich da oder später dann dafür zuständig. Ich hatte auch eine Wohnung bis 2009 oder sowas. Ich hatte dann 2008 die Position gewechselt und hatte bis dahin eigentlich eine Wohnung auch in Sarajevo. Und ja, ich war oft da und das letzte Mal war ich, glaube ich, ich weiß nicht, vor Corona muss es irgendwann gewesen sein, also auch Freunde besuchen und
ein wunderschönes Land im Aufbruch mit sehr gastfreundlichen Menschen, davon durfte ich letztes Jahr profitieren. Ich habe mich auch ein Stück weit in Bosnien und Sarajevo verliebt tatsächlich, obwohl man die Spuren noch sieht von dem, was geschehen ist vor einigen Jahren.
Und das ist ja, wenn ich das gerade ergänzen darf, ja im Grunde so ein bisschen das Absurde, wenn wir gerade die Nachrichten anmachen und sehen, wo überall auf der Welt Krieg ist. Das ist ja nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz vielen Stellen, wie lange Krieg einfach auch nachhalt. Also letzte Woche gab es in Koblenz eine der üblicherweise mehrfach im Jahr stattfindenden Bombenevakuierungen, weil einfach immer noch Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen und man eigentlich meint, wir sind so lange weg von dieser Erfahrung, also wir, die hier im Raum sind, haben keinen Erfahrungswert zum Zweiten Weltkrieg und nichtsdestotrotz ist es was uns im Nachklapp immer noch begleitet oder eben, wie du jetzt auch sagst, von deiner letzten Urlaubsreise, einfach nicht nur in den Menschen und den Generationen, sondern auch in den Landschaften und in den Gebäuden und einfach überall Spuren hinterlässt und umso wertvoller ist es ja, wenn man wie wir das jetzt in deiner Geschichte gehört haben, wenn es mutige Menschen gibt, die sich ihre Kreativität erhalten und Mode machen in verrückten Zeiten oder Theaterstücke schreiben oder auf die Bühne gehen oder in die Musik. Wenn du Karin, wenn du diesem großen Erfahrungsschatz, wenn du dem in deinem Buch ein Kapitel, eine Kapitelüberschrift geben würdest in dem Buch deines Lebens, was würdest du sagen, ist der Leitsatz, der Glaubenssatz, das zentrale Element, das du da rausziehen würdest? Ist es die Aussage von dem jungen Mädchen oder würdest du es überschreiben?
Ja, tatsächlich.
Wenn eine Tür zugeht, dann hat das Universum eine Idee, dass woanders wieder eine aufgeht.
Ja, wenn Gott closes, ich würde es auch so gerne so stehen, dass wenn Gott closes one door, he will open another one. Das ist einfach, es geht immer weiter und ja.
Ja, eine stimmt hoffnungsfroh.
Ja. Ja.
Jetzt haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass das Leid an vielen Stellen auf der Welt bis heute anhält. Wir sprechen von einer Völkerwanderung aufgrund von klimatischen Veränderungen, aufgrund von Krieg und all diesen Dingen. Und jetzt ergibt sich nicht vielleicht bei jedem der Baustein, so wie er sich in deiner persönlichen Geschichte ergeben hat, dass man mit einem Flugticket irgendwie die große Reise in die humanitäre Hilfe startet. Was würdest du denn sagen, sind Momente, wo man hinschauen sollte oder wie kann man sich vielleicht auch einbringen, ohne vor Ort zu sein?
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten zu unterstützen. Sucht euch eine Organisation, wo ihr die Werte teilen könnt. Es gibt Hilfebedarf unermesslich im menschlichen Bereich. Viele Tierschutzorganisationen, die im Inland und Ausland arbeiten, brauchen Hilfe, brauchen Unterstützung. Ihr müsst nicht hinfahren. Hilfe leisten hat auch immer was mit Professionalität zu tun. Und es ist wichtig, dass ihr euer Vertrauen gebt an Leute, die wissen auch, was sie tun. Die wissen, wie man in solchen Situationen sich verhält, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Und ja, es gibt einfach viele Organisationen, da könnt ihr gucken. Aber natürlich, Malteser ist ein toller Verein. Malteser, wir nehmen Spenden und ja, es gibt Bereiche im Inland und Ausland, wo wir Menschen versorgen und eure Spende ist hier gut aufgehoben.
Und wer sich über die Arbeit der Malteser im Ausland informieren möchte, ist herzlich eingeladen, bei den Kolleginnen und Kollegen von Malteser International sowohl auf der Homepage als auch bei Instagram vorbeizuschauen. Wir werden es in die Shownotes packen und dann darf man sich da gerne informieren. Um jetzt wieder im Hier und Jetzt anzukommen, wir sammeln ja immer Marienstein-Momente bei unseren Gästen. Hast du einen Marienstein-Moment für uns mitgebracht? Einen aktuellen Moment, etwas besonders Schönes?
Ja, tatsächlich, heute Morgen. Also mein Marienstein-Moment jeden Morgen ist meine Hündin. Jeden Morgen ist es, jeden Morgen pure Freude. Einfach Tiere sind pure Freude. Aber heute Morgen tatsächlich, mein Hund oder beide Hunde mittlerweile haaren ziemlich und liegen gerne vor der Terrassentür. Und vor der Terrassentür liegt so ein kleiner, so ein Teppich, so ein Schmutzaufnehmer einfach. Und im Frühjahr kommen immer die Vögel und heute Morgen war ein Maislein da. Und dieses Maislein hat in der Sonne sich die Hundehaare gepickt für den Nestbau. Und das ist ein so schöner Moment, das zu beobachten, wie dann jedes Jahr im Frühjahr wieder die Vögel kommen und die Hundehaare aufnehmen oder die Haare für ihren Nestbau. Ja, gibt es was Schöneres?
Und dankbar sind, dass jemand haart. Ne?
Ja, genau.
Ja, das als Belastung wahrnehmen vielleicht auch. Ne?
Ja,
schön. Schön. Ich habe auch einen Garten-Natur-Marienstein-Moment. Bei uns ist der Igel zurückgekehrt im Garten. Wir wohnen mitten im Dorf und eigentlich ist da ziemlich viel bebaut drumherum, aber wir haben einen wilden Garten mitten im Dorf und da lebt schon seit vielen Jahren ein Igel
Und der hat auch immer schon mal Nachwuchs bekommen. Und ich habe jetzt gemerkt, dass er aufgestanden ist, nicht, also dass er aus dem Winterschlaf zurück ist, nicht, weil ich ihn gesehen habe. Sie sind ja nachtaktiv, ich sehe ihn nur ganz selten. Aber ich habe seine Hinterlassenschaft gesehen. Und darüber habe ich mich riesig gefreut. Er ist wieder da.
Schön.
Ja.
Dann würde ich mich dem tierischen Moment anschließen. Tatsächlich war es erst ein kurzer Moment der Irritation und dann habe ich gedacht, was? Also, schau mal, was passiert. Bin die Tage abends nach Hause gefahren, es war schon dunkel und wohne ja in der Stadt im Grunde, also nichts mit idyllisch irgendwie auf den Wald schauen oder so. Also, der nächste Quadratmeter Wald ist ganz schön weit weg. Und ich denke im ersten Blick, im Augenwinkel, was sitzt für eine riesige Katze am Straßenrand? No, es war keine Katze, es war ein Fuchs.
Ach.
Also Meister Fuchs hat sich mitten in die Stadt verirrt. Und nachdem der erste Moment der Irritation rum war, habe ich gedacht, guck mal, wie schön. Ich hatte so, als die Tiere den Wald verließen, ja, so einen Moment hatte ich ein bisschen. Ne? Also wer kommt sonst dazu, mitten in der Stadt einem Fuchs Hallo sagen zu können? Und war allerdings ganz froh. Ich habe langsam gemacht und er war auch ein bisschen irritiert von der Beleuchtung meines Autos. Also wir kamen nicht zusammen an der Stelle, sondern gut aneinander vorbei. Das war herrlich schön.
Ja.
Ja. Dann bleibt uns an der Stelle
Danke zu sagen,
liebe Karin, dass du die Geschichte oder deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wir dürfen zum Ausstieg aus dieser heutigen Geschichtenfolge nochmal wahrnehmen, wie es uns im Hier und Jetzt geht, gerade vielleicht auch, weil der oder die ein oder andere Zuhörende selbst auch Kriegserfahrung irgendwie erlebt hat, zurückliegend, weil es ihn so vielfältig gibt auf dieser Welt. Von daher nochmal die herzliche Einladung, sich umzuschauen und das Farbenspiel wahrzunehmen, das uns umgibt. Und Karin sagte eben, sie sitzt so gut auf dem Stuhl. Wie ist die Lage da jetzt gerade? Nimmst du ihn immer noch am Rücken am stärksten? War oder hat sich das verändert?
Das hat sie so ein bisschen der Schwerkraft gemäß nach unten verlagert am Po und am Rücken. Aber es ist immer noch ist wunderbar. Immer noch
wunderbar. Bequem, von daher also auch die herzliche Einladung mal zu checken, wie stehe ich gerade da, wo ich stehe oder wie sitze ich da, wo ich sitze. Gerne nochmal 3 tiefe Atemzüge nehmen zum Abschluss. Und dann freuen Nicole und ich uns, wenn wir uns wiederhören in einer unserer nächsten Folgen. Und wer uns gerne eine Rückmeldung geben mag, ist herzlich eingeladen, sich an fluthilfe.wanderausstellung@malteser.org zu wenden. Wir freuen uns, wenn wir Nachrichten bekommen. Vielen Dank und bis bald.
Danke euch. Mach's so schön.